16. Kapitel. Die drei wurden in das Arbeitszimmer des Weltaufsichtsrats geführt. Seine Fortschaft wird gleich erscheinen. Der Kammerdiener ließ sie allein. Helmholtz lachte laut. »Das sieht ja eher nach einem Koffeinersatzkränzchen als nach einem Verhör aus«, sagte er und ließ sich in den üppigsten pneumatischen Sessel des Zimmers fallen. »Kopf hoch, Siegmund«, rief er beim Anblick der grünlichen Jammermiene seines Freundes. Aber Siegmund ließ sich nicht aufheitern. Wortlos, sogar ohne einen Blick auf Helmholtz, suchte er sich mit Vorbedacht den unbequemsten Stuhl aus, in der unbestimmten Hoffnung, dadurch irgendwie den Zorn der höheren Mächte zu besänftigen. Unterdessen wanderte der Wilde rastlos durchs Zimmer, besah mit flüchtiger Neugier die Bücher auf den Regalen, die Tonbandrollen und die Lesemaschinenspulen in ihren bezifferten Fächern. Auf einem Tisch am Fenster lag ein dickes Buch in mattschwarzem Lederersatz mit eingepresstem goldenen TS gebunden. Er nahm es zur Hand und schlug das Titelblatt auf. »Mein Leben und Werk von Ford dem Herrn«. Herausgegeben war es von der Gesellschaft zur Förderung fortlichen Fortschritts in Detroit. Müßig blätterte er, las eine Zeile hier, einen Absatz da, und war gerade zu dem Schluss gekommen, dass das Buch ihn nicht interessierte, als sich die Tür öffnete und der Weltaufsichtsrat für Westeuropa elastischen Schrittes eintrat. Mustafa Mannesmann schüttelte allen dreien die Hand, aber er richtete das Wort nur an den Wilden. »Also, Ihnen gefällt unsere Zivilisation nicht besonders, Herr Wilder.« Der Wilde sah ihn an. Er hatte sich vorgenommen, zu lügen, Krach zu machen, verstockt zu schweigen. Aber durch das wohlwollende, kluge Gesicht des Aufsichtsrats ermutigt, beschloss er, gerade heraus die Wahrheit zu sagen. »Nein«, er schüttelte den Kopf. Siegmund gab es einen Ruck. Er machte ein entsetztes Gesicht. Was mochte der Aufsichtsrat nur denken? Als Freund eines Menschen gebrandmarkt zu sein, der offen und ausgerechnet dem Weltaufsichtsrat eingestand, dass ihm die ganze Zivilisation nicht gefiel, das war ja schrecklich. Aber Michel, begann er, doch ein Blick Mustafa Mannesmanns verurteilte ihn zu unterwürfigem Schweigen. »Natürlich«, räumte der Wilde ein, »gibt es allerlei Hübsches hier, die viele Musik überall, zum Beispiel. Mir klimpern manchmal viel tausend helle Instrument ums Ohr und manchmal Stimmen«, fiel der Aufsichtsrat ein. Jähe Freude leuchtete im Gesicht des Wilden auf. »Auch Sie haben das gelesen«, fragte er. »Ich dachte, niemand hier in Europa kennt das Buch.« »Fast niemand. Ich bin einer der wenigen. Es ist nämlich verboten. Aber da ich hierzulande die Gesetze mache, darf ich sie auch brechen.« »Ungestraft, Herr Marx«, setzte er sich an Siegmund wendend hinzu, »im Gegensatz zu Ihnen.« Siegmund versank noch tiefer in hoffnungslose Verzweiflung. »Aber warum ist es verboten?«, fragte der Wilde. Über der Aufregung, einem Menschen zu begegnen, der Shakespeare gelesen hatte, vergaß er für den Augenblick alles andere. Der Aufsichtsrat zuckte die Achseln. »Vor allem, weil es alt ist. Wir können Altes nicht gebrauchen. Auch nicht, wenn es schön ist. Dann erst recht nicht. Schönheit ist anziehend, und wir wollen nicht, dass Menschen sich vom Alten angezogen fühlen. Wir wollen, dass ihnen das Neue gefällt. Aber das Neue ist doch so dumm und scheußlich. Diese Dramen, in denen es nichts als umherfliegende Helikopter gibt und man die Küsse am eigenen Leib spürt.« Er verzog sein Gesicht. »Ziegen und Affen.« Nur mit Othellos Worten vermochte er, seiner hasserfüllten Verachtung Luft zu machen. »Immerhin brave, harmlose Tierchen«, warf der Aufsichtsrat halblaut ein. »Warum spielt man ihnen nicht stattdessen Othello vor?« »Wie gesagt, weil es alt ist. Die Leute würden es auch gar nicht verstehen.« Ja, das stimmte. Er erinnerte sich an Helmholtz Gelächter über Romeo und Julia. »Also dann«, sagte er nach einer Weile, »etwas Neues in der Art von Othello, was sie verstehen können.« Das haben wir alle immer wieder schreiben wollen, brach Helmholtz sein langes Schweigen. Und gerade das werdet ihr nie schreiben, entgegnete der Weltaufsichtsrat. Denn entweder wäre es wirklich wie Othello, dann könnte kein Mensch es verstehen, auch wenn es noch so neu wäre, oder es wäre neu, dann könnte es nicht wie Othello sein. Warum nicht? Ja, warum nicht? Fragte Helmholtz. Auch er vergaß das Unangenehme der Lage. Nur Siegmund, grün vor Angst und Sorge, dachte daran, aber ihn beachtete keiner. Warum nicht? Weil unsere Welt nicht die Othellos ist. Ohne Stahl kein Kraftwagen, ohne soziale Unbeständigkeit keine Tragödien. Die Welt ist jetzt im Gleichgewicht. Die Menschen sind glücklich, sie bekommen, was sie begehren, und begehren nichts, was sie nicht bekommen können. Es geht ihnen gut. Sie sind geborgen, immer gesund, haben keine Angst vor dem Tod. Leidenschaft und Alter sind diesen Glücklichen unbekannt. Sie sind nicht mehr von Müttern und Vätern geplagt, haben weder Frau noch Kind noch Geliebte, für die sie heftige Gefühle hegen könnten. Und ihre ganze Normung ist so, dass sie sich kaum anders benehmen können, als sie sollen. Und wenn wirklich einmal etwas schief geht, gibt es Soma. Und da kommen Sie her, Herr Wilder, und werfen es zum Fenster hinaus, im Namen der Freiheit. Freiheit! Von Deltas zu erwarten, dass Sie wissen, was Freiheit ist. Und jetzt gar, dass Sie Othello verstehen. Aber, lieber Freund! Der Wilde antwortete nicht sofort. Und dennoch, darauf beharrte er trotzig, dennoch ist Othello gut, besser als die Fühlfilme. Selbstverständlich, stimmte der Aufsichtsrat zu. Aber diesen Preis müssen wir eben für die Stabilität bezahlen. Man muss zwischen dem Glück und dem wählen, was die Leute hohe Kunst zu nennen pflegen. Wir haben die hohe Kunst geopfert. Dafür haben wir Fühlfilme und die Duftorgel. Aber die haben doch gar keine tiefere Bedeutung. Sie bedeuten, was sie sind. Angenehme Empfindungen für das Publikum. Aber diese Filme, sie sind erzählt von einem Schwachkopf. Der Weltaufsichtsrat lachte. Sie sind nicht eben höflich gegen Ihren Freund Herrn Holmes Watson, einer unserer hervorragendsten Gefühlsingenieure. Aber er hat trotzdem recht, sagte Helmholtz düster. Denn es ist wirklich idiotisch. Schreiben, wenn man nichts zu sagen hat. Stimmt. Aber gerade dazu gehört die allergrößte Begabung. Kraftwagen werden aus der kleinstmöglichen Menge Stahl erzeugt, Kunstwerke aus fast nichts als bloßem Gefühl. Der Wilde schüttelte den Kopf. Mir kommt das alles so grauenhaft vor. Kein Wunder. Wirkliches Gefühl sieht immer recht jämmerlich aus, verglichen mit den Überkompensationen für Unglück. Und Beständigkeit bietet natürlich bei weitem kein so packendes Schauspiel wie Unbeständigkeit. Zufriedenheit hat nichts vom Ruhmesglanz eines tapferen Kampfes gegen Ungemach, nichts vom malerischen Reiz eines Ringens mit der Versuchung oder eines völligen Zusammenbruchs wegen Leidenschaft oder Zweifel. Glück ist niemals erhaben. Vermutlich nicht, sagte der Wilde nach einer Pause. Aber muss es etwas so Grässliches geben wie diese Dutzendlinge? Er betrachtete seine verbundene Hand und schauderte. Grässlich, aber äußerst nützlich. Sie mögen, wie ich merke, unsere Bokanowski-Gruppen nicht. Doch ich versichere Ihnen, sie sind die Grundlage des ganzen Gebäudes. Ihr könnt doch in euren Flaschen züchten, was ihr wollt. Warum macht ihr nicht lauter Alpha-Doppelplusse, wenn ihr schon einmal dabei seid? Der Weltaufsichtsrat lachte, weil wir uns nicht die Kehle abschneiden lassen wollen. Wir glauben an Glück und Beständigkeit. Eine Gesellschaft aus lauter Alphas muss einfach zu Unbeständigkeit und Unglück führen. Stellen Sie sich eine Fabrikbelegschaft aus lauter Alphas vor, das heißt aus lauter verschiedenen unabhängigen Persönlichkeiten mit erstklassiger Abstammung und einer Normung, die Ihnen in gewissen Grenzen gestattet, Willensfreiheit zu entfalten und Verantwortung auf sich zu nehmen. Stellen Sie sich das vor! Es wäre absurd. Ein Mensch, der als Alpha entkorkt und genormt ist, würde wahnsinnig werden, wenn er die Arbeit eines Epsilon-Halbidioten verrichten müsste. Er würde wahnsinnig werden oder alles kurz und klein schlagen. Die beste Gesellschaftsordnung, sagte Mustafa Mannesmann, nimmt sich den Eisberg zum Muster. 8/9 unter der Wasserlinie, 1/9 darüber. Und sind die unter der Wasserlinie glücklich? Glücklicher als die darüber. Glücklicher als etwa ihre Freunde hier. Der Weltaufsichtsrat wies auf Siegmund und Helmholtz. Trotz ihrer furchtbaren Arbeit? Furchtbar? Die finden Sie gar nicht furchtbar. Im Gegenteil, Sie haben sie gern. Sie ist leicht, kinderleicht, strengt weder Geist noch Körper an. 7,5 Stunden leichter, nicht ermüdender Arbeit, dann die Somaration, Sport, uneingeschränktes Sexualleben und Fühlfilme. Was können Sie mehr verlangen? Natürlich, ergänzte er, könnten Sie kürzere Arbeitszeit fordern und wir könnten die ohne weiteres bewilligen. Technisch wäre es ganz einfach, die Arbeitszeit der niederen Kasten auf 3 oder 4 Stunden am Tag herabzusetzen, aber wären Sie dann glücklicher? Nein. Das Experiment wurde vor mehr als 150 Jahren unternommen. Ganz Irland erhielt den 4-Stunden-Tag. Ergebnis? Unruhen und gewaltig steigender Soma-Verbrauch, sonst nichts. Nach einer kurzen Pause sprach er weiter. Merkwürdig, was die Menschen zu Lebzeiten Fords des Herrn über den Fortschritt der Wissenschaft geschrieben haben. Sie schienen sich einzubilden, dass die Wissenschaft ewig fortschreiten dürfe, ohne Rücksicht auf alles Übrige. Erkenntnis war das höchste Gut, Wahrheit der erhabenste Wert, alles andere war nebensächlich und untergeordnet. Allerdings begann sich schon damals die Anschauung zu verändern. Ford, der Herr selbst, trug viel dazu bei, das Schwergewicht von Wahrheit und Schönheit auf Bequemlichkeit und Glück zu verlegen. Die Massenproduktion verlangte diese Verlagerung. Allgemeines Glück lässt die Räder unablässig laufen. Wahrheit und Schönheit bringen das nicht zu Wege. Und natürlich ging es, so oft die Massen an die Macht kamen, stets mehr um Glück als um Wahrheit und Schönheit. Trotz alledem war uneingeschränkte wissenschaftliche Forschung noch immer erlaubt. Die Menschen redeten immer noch von Wahrheit und Schönheit wie von den höchsten Gütern. Bis zum 9-jährigen Krieg. Der ließ sie einen anderen Ton anschlagen. Was nützen Wahrheit und Schönheit oder Wissen, wenn es ringsherum Milzbrandbomben hagelt? Damals, nach dem 9-jährigen Krieg, wurde die Wissenschaft zum ersten Mal unter Kontrolle gestellt. Die Menschen waren zu jener Zeit sogar bereit, ihre Triebe kontrollieren zu lassen. Alles für ein ruhiges Leben. Seit damals haben wir die Kontrolle auf immer weitere Gebiete ausgedehnt. Natürlich nicht gerade zum Vorteil der Wahrheit, wohl aber zum Vorteil des Glücks. Umsonst kriegt man nichts. Glück muss bezahlt werden. Sie bezahlen dafür, Herr Holmes, weil Sie sich zufällig zu sehr für Schönheit interessieren. Ich interessiere mich zu sehr für Wahrheit. Und auch ich bezahle. Aber Sie sind doch nicht auf eine Insel gekommen, sagte der Wilde nach langem Schweigen. Der Aufsichtsrat lächelte. So bezahlte eben ich. Ich bezahlte, indem ich mich dem Glück widmete, dem Glück der anderen, nicht meinem. Es trifft sich gut, setzte er nach einer Pause hinzu, dass es so viele Inseln auf der Erde gibt. Ich wüsste nicht, was wir ohne sie täten. Wahrscheinlich euch alle in die Todeszelle stecken. Übrigens, Herr Holmes Watson, bevorzugen Sie tropisches Klima? Die Marquesa-Inseln etwa oder Samoa? Oder ist Ihnen etwas Raueres lieber? Helmholtz erhob sich aus seinem pneumatischen Fauteuil. Ich möchte ein ganz miserables Klima, antwortete er. Ich glaube, man schreibt besser, wenn das Klima schlecht ist, viel Wind und Stürme zum Beispiel. Der Aufsichtsrat nickte beifällig. Ihre Denkweise gefällt mir, Herr Holmes Watson. Sie gefällt mir sogar sehr. Ebenso sehr, wie ich sie offiziell missbillige. Er lächelte. Wie wäre es mit den Falklandinseln? Ja, ich glaube, die wären das Richtige, erwiderte Helmholtz.